Willkommen bei The Joyful Path. Das hier ist ein Raum für Frauen, die nicht mehr reagieren wollen, sondern von innen leben. Hier geht es nicht um Optimierung oder um lineare Lösungen, nicht um höher, um schneller, weiter, sondern um Verkörperung, um Rhythmus, um weibliche Intelligenz und all das, was ja, uns trägt, wenn wir aufhören zu kämpfen. Ich teile hier Gedanken, Erfahrungen und stille Wahrnehmungen rund um Nervensystem, um Bewusstsein, Weiblichkeit und das Leben in Zyklen. Wenn dich diese Worte langsamer machen und entspannen, wenn etwas in dir weicher wird und du das Gefühl hast, es ordnet sich etwas, dann bist du hier genau richtig. Ich heiße Bea und ich lade dich ein, nicht nur zuzuhören, sondern mit deinem ganzen Körper da zu sein. Hallo zu einer neuen Podcast-Folge und ich weiß, dass diese Podcast-Folge sehnlichst erwartet wurde und ich freue mich jetzt wirklich sehr, diese Folge mit dir zu teilen, denn sie ist besonders. Warum ist sie besonders? Weil sie mich auch sehr, 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 sehr tief berührt hat und es geht um das Thema Vipassana, auch ganz viel Faktenlage, ganz viel, um dir einfach mal einen Überblick darüber zu geben, was Vipassana eigentlich ist, woher es kommt. Also die, ich nenne sie jetzt mal die harten Fakten über Vipassana. Und ganz bewusst möchte ich dich zunächst mit genau diesen Fakten beglücken heute in der Folge und in der nächsten Folge dann, auf die du aber nicht lange warten musst, sondern die auch gleich einen Tag später erscheint, möchte ich dann über meine persönlichen Erfahrungen sprechen. Und ja, ich freue mich jetzt einfach, dich mitzunehmen und dich mit reinzunehmen in diese ganz besondere Erfahrung, die Vipassana für mich. 10 Tage Stille, die alles verändern können. Und ja, was sie für mich verändert haben, das erfährst du dann in Folge dieser beiden Podcast-Folgen. Schön, dass du da bist. Lass uns gern erstmal 2, 3 bewusste Atemzüge nehmen, wie immer zu Beginn der Podcast-Folgen, einfach um einen Raum für dich zu schaffen, um anzukommen, hier im Hier und Jetzt wirklich dir den Raum geben zu können, auch in aller Ruhe zu lauschen und dich zu zentrieren, zu landen in deinem Körper im Moment. Und ich werde dazu ein Tröpfchen Weihrauch nehmen. Wenn du kannst, nimm dir auch gerne ein Öl. Du kannst aber auch ohne Öl natürlich tief atmen. Das ist keine Voraussetzung. Und dann atme jetzt tief in den Bauchraum. In den Herzraum, Brustraum. Atme aus, lass Herzraum, Brustraum sinken. Zieh den Nabel Richtung Wirbelsäule. Mach das noch 2-mal so. Ich nehme dich heute mit an einen Ort, der ja, mein Leben auch ein Stück weit verändert hat, vielleicht auch auf eine Art und Weise, die ich so gar nicht erwartet habe. 10 Tage, kein Handy, kein Sprechen, kein Augenkontakt, kein Schreiben, kein Lesen, nur ich und mein Geist. Ich war in einem Vipassana-Meditationszentrum, genauer gesagt nach der Lehre von S.N. Goenka. Und bevor ich dir in der nächsten Folge dann erzähle, was das wirklich mit mir persönlich gemacht hat, möchte ich gern mit dir klären, was ist denn Vipassana überhaupt und warum machen Menschen das eigentlich freiwillig? Ja, Vipassana ist eine der ältesten Meditationstechniken der Welt und sie geht zurück auf Siddhartha Gautama, den Buddha, also ist mehr als 2500 Jahre alt. Und für mich ist das sehr Spannende auch gewesen, dass es hier wirklich nicht um irgendwie eine Religion geht, ja, bei diesem Ansatz der Vipassana-Meditation, sondern es geht nicht um Glauben oder du musst an irgendetwas glauben, sondern es geht um etwas sehr Einfaches. Aber gleichzeitig für manche ist das vielleicht auch sehr radikal, in Anführungsstrichen. Es geht um Selbstbeobachtung. Es geht darum, dich selbst beobachten, und zwar so, wie du wirklich bist. Die Technik wurde über Jahrhunderte weitergegeben, ist aber in Indien, man könnte sagen, ein Stück weit verloren gegangen und wurde in Myanmar bewahrt. Im 20. Jahrhundert hat sie dann ein Mann weltweit wieder zugänglich gemacht, könnte man sagen. Und das ist eben der, ja, der Mann, nach dem auch die Vipassana-Zentren benannt sind und wie die Technik auch quasi ja durchgeführt wird, ist eben nach ihm folgend sozusagen. Und das ist eben S.N. Goenka. Und ja, das Besondere an diesem Ansatz ist, was hervorgehoben werden sollte, was ich finde, ist, dass jeder daran teilnehmen kann, egal welchen Hintergrund, auch welchen religiösen Hintergrund er hat. Und es ist nicht kommerziell und zwar weltweit. Ganz kurz vielleicht noch zu dem, jeder kann teilnehmen. Es geht wirklich um Menschen, die sich in der Lage fühlen, 10 Tage auch sich dieser, ja, diesem Raum aussetzen zu können. Also wenn jemand behandlungsbedürftige psychische Herausforderungen hat, dann ist das definitiv nicht der richtige Rahmen, weil es wirklich so ist in diesen Zentren, dass dort keine Psychologen oder ja, Menschen mit entsprechendem psychologischen, psychiatrischem Hintergrund sind, die gegebenenfalls Menschen, die eben diese Herausforderungen haben, betreuen können. Deswegen ist da in Eigenverantwortung wirklich jeder sozusagen aufgefordert, ehrlich zu sein, auch bei der Bewerbung für ein solches Vipassana Retreat. Ich sage jetzt mal Retreat in Anführungsstrichen, aber Retreat bedeutet Rückzug und deswegen passt es eigentlich ganz gut. Also diese 10 Tage Vipassana in diesem entsprechenden Rahmen. Das heißt also, man ist wirklich aufgerufen, ehrlich zu sein, wenn man diese 10 Tage auch einmal erleben möchte, dass man eben nicht darauf angewiesen ist, dass da psychologisch geschultes Personal und psychiatrisch geschultes Personal da ist, was da gegebenenfalls unterstützen kann. Das ist eben nicht so. Und deswegen ist es grundsätzlich auch nur für die Menschen geeignet, die in einer guten psychischen Verfassung sind. Genau. Ja, nochmal, also ansonsten kann jeder teilnehmen, der sich in der Lage und gesund fühlt, egal welcher Hintergrund und es kostet nichts. Die Vipassana-Zentren weltweit, und das hat mich sehr fasziniert, funktionieren komplett nicht kommerziell. Das heißt, du zahlst nichts für deine Unterkunft, nichts für dein Essen und nichts Für den Kurs selbst, insbesondere wenn du das erste Mal an einem Kurs teilnimmst, an einem 10-Tage-Kurs. Und ja, gleich hier, das ist die kürzeste Möglichkeit, Vipassana zu praktizieren, weil ich auch oft gefragt wurde, kann man nicht erstmal mit 3, 4, 5 Tagen anfangen? Nein, Vipassana sind mindestens 10 Tage und jetzt kann ich es gleich an der Stelle schon sagen, es gibt auch 20, 30, 45 und 60-Tage-Kurse. Und 10 Tage ist somit das Mindestmaß an Tagen, die man in Vipassana sitzt. Und drunter gibt es einfach nichts. Wenn ich sage, wir zahlen nichts für Unterkunft, Essen, den Kurs selbst, dann meine ich aber, es ist sehr wohl basierend auf Spenden von Menschen, die bereits diesen Kurs durchlaufen haben. Das heißt, wenn man das erste Mal sitzt, für 10 Tage kann man frühestens nach diesen 10 Tagen spenden, und zwar in Höhe der eigenen Möglichkeiten, und auch wie man der Meinung ist, dass man spenden möchte. Und das ist wirklich ein sehr faszinierendes System, was weltweit funktioniert. Und das heißt, und das finde ich eben ja, sensationell. Es verkauft dir hier niemand etwas und niemand überzeugt dich von irgendetwas. Du erfährst einfach selbst, ja, ob und wie es funktioniert. Und jetzt wird es, finde ich, auch sehr interessant, denn was dort passiert, ist kein Retreat, wie man es vielleicht im herkömmlichen Sinne, wenn ich es jetzt als Retreat bezeichnet habe, als Rückzug, bezeichnen würde. Denn was dort passiert, ist alles andere als entspanntes Meditieren. Ein typischer 10-Tage-Kurs, und das war ja auch das, was ich durchlaufen habe, sieht eben so aus, dass Wecken morgens um 4 Uhr ist. Und die erste Meditation folgt dann schon um 4:30 Uhr bis 6:30 Uhr. Also das ist eine ja, Meditationszeit, die man grundsätzlich entweder in der Meditationshalle verbringt oder eben auf dem eigenen Zimmer. Und natürlich ist, wenn man auf dem eigenen Zimmer meditiert, ist man da selbst gefordert, auch diese Zeit einzuhalten oder eben nicht. Ich bin mir sehr sicher, mal ganz kurzer Ausflug dazu, meine eigenen Erfahrungen, dass es sicherlich Menschen gibt, die nicht um 4:30 Uhr dann meditieren, sondern vielleicht die ersten 2 Stunden skippen, bevor es dann in die Meditationshalle geht nach dem Frühstück. Aber ich erkläre gleich zum Tagesablauf, wie das jetzt in dem Falle auch dort, wo ich war, in Triedel, im Vogtland, war. Aber es ist, ja, man ist natürlich angehalten, diese Meditationszeiten einzuhalten im Sinne der Wirksamkeit auch. Das heißt, und jetzt komme ich zum nächsten Fakt, wir meditieren also ungefähr 10 Stunden pro Tag, was natürlich eine enorme Zeit, ein enormer Zeitansatz ist. Und dabei sprechen wir mit niemandem, wir lesen nichts, wir schreiben nichts, sondern du bist komplett mit dir selbst. Und das nennt sich edles Schweigen, noble silence. Und am Anfang, auch da, so kurze Side Note, ist vielleicht erstmal so dieses, wir schauen auch niemanden an. Also das heißt, wir sprechen nicht nur nicht, sondern wir sind auch angehalten, möglichst niemanden anzuschauen. Und am Anfang dachte ich, wow, das ist denn echt stark dogmatische Ansätze und Regeln. Aber natürlich hat all das auch einen Sinn. Und vielleicht kann man diesen Sinn erst erfahren, wenn man selbst diese Erfahrung vor Ort in einem Vipassana-Meditationszentrum macht. Da würde ich dann aber tatsächlich in meinen persönlichen Erfahrungen nochmal zukommen, was ich da selbst festgestellt habe, warum das vielleicht Sinn oder keinen Sinn macht. Genau. Weiter geht es. Also Ziele sind bei 10 Stunden Meditation am Tag, natürlich immer wieder durchzogen von Pausen, weil 10 Stunden am Stück funktioniert das natürlich nicht. Wir müssen ja auch manchmal vielleicht auf Toilette andere Dinge erledigen, was essen und uns vielleicht auch ein bisschen bewegen. Das gehört natürlich auch dazu. Aber der Tag beginnt sehr früh um 4 Uhr und endet um 21:30 Uhr. Das heißt, 6,5 Stunden Nachtruhe ist gar nicht so lang. Für den einen oder anderen vielleicht auch, wow, ein bisschen kurz. Aber ich kann euch sagen, weil es eben nicht das entspannte Retreat ist, so ein 10-Tages Vipassana, Vipassana, so ein 10-Tages Vipassana-Kurs, Braucht man diese 6,5 Stunden Schlaf auf jeden Fall, und es gibt auch eine Mittagszeit, wo man ruhen kann. Und ich glaube, die meisten haben auch geruht in den Pausen, weil es einfach anstrengend ist. Wie läuft so ein Vipassana jetzt ab? Wie kann man sich das vorstellen? 10 Stunden Meditation, 10 Tage lang, 9 Tage davon ein ganztägiges Schweigen. Wow, krass, wie ist das aufgebaut? Die ersten Tage, das war die ersten 3 Tage, beobachtest du nur deinen Atem. Klingt simpel und gleichzeitig wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen herausfordernd. Und ja, das ist eigentlich der Fakt. Atembeobachtung. Ich komme ein bisschen, gehe ein bisschen näher drauf ein, dann auch in meinen eigenen Erfahrungen. Und danach, nach diesen 3 Tagen, geht es in die eigentliche Vipassana-Meditation, wo du beginnst, man könnte sagen, den gesamten Körper zu scannen und jede einzelne Empfindung wahrzunehmen. Klingt auch ziemlich harmlos, ist es vielleicht aber gar nicht. Denn die Idee dahinter, könnte man sagen, ist, dass alles, was du erlebst, Stress, Emotion, Trigger, sich als eine Art Körperempfindung zeigt. Und was wir eben machen, in unserer, ich sag mal, in unserer Konditionierung und in unserer vermeintlichen Normalität, ist, dass wir sofort auf genau diese Dinge reagieren. Ja, es kommt du kennst das vielleicht auch, es kommt etwas von außen, also ein Reiz, und wir reagieren direkt. Reizreaktion, Raum. Ich habe das vielleicht, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du das, oft vom Reizreaktionsschema gesprochen, und das ist genau das. Wir kommt ein Reiz, wir reagieren und lassen eben zwischen Reiz und Reaktion oft keinen Raum. Und genau das ist, was dort mit diesem Körperscan und der Körperempfindung gemeint ist. Wir lassen einen Raum, in dem wir nicht reagieren. Nicht reagieren im Sinne von, wir wollen jetzt etwas festhalten oder wir wollen etwas loswerden, sondern im Vipassana wird genau das Gegenteil trainiert, zu beobachten, ohne zu reagieren. Also diesen Reiz kommen zu lassen und Raum zu schaffen. Und in diesem Raum wird beobachtet und sozusagen gelernt, nicht zu reagieren. Ob das ist ein Jucken, ein Brennen, ein Schmerzimpuls, eine Gänsehaut, eine Fliege, die sich irgendwo hinsetzt, was auch immer, Körperempfindung. Und genau hier, und das ist nämlich auch dieser Ansatz, passiert diese eigentliche Veränderung, wenn wir das trainieren. Denn du beginnst Stück für Stück zu verstehen, dass alles vergänglich ist. Dass ja, jede Empfindung kommt und auch wieder geht. Und wenn du das wirklich erfährst und nicht nur vom Kopf her verstehst, dann verändert sich, wie du mit deinem Leben umgehst. Denn ja, viele Menschen berichten nach so einer Erfahrung, dass sie das Gefühl von weniger Stress haben, mehr innerer Ruhe, von mehr Klarheit vielleicht auch und weniger Reaktivität. Aber es ist wirklich mir auch ganz wichtig zu sagen, es ist kein Spaziergang dort, also es ist kein Wellness und es ist kein Retreat, wie wir es im herkömmlichen Sinne verstehen. Das ist wirklich eine intensive und manchmal auch eine sehr unbequeme Arbeit mit dir selbst. Und ja, also das ist wirklich etwas, was wir nicht unterschätzen dürfen, wenn wir diese Erfahrung auch machen möchten. Und diese ersten 3 Tage der Atembeobachtung, nennt sich übrigens Anapana, und später der Körperempfindungen, hat wirklich dieses Ziel, ich habe es eben gesagt, alles kommt und alles geht, diese direkte Erfahrung zu machen von Vergänglichkeit. Alles im Leben ist vergänglich. Und nicht nur Körperempfindungen natürlich, sondern alle Erlebnisse, ob das freudvolle sind, aber eben auch leidvolle. Nichts bleibt für immer. Und diese direkte Erfahrung von Vergänglichkeit nennt sich übrigens Anicca. Und dieses Anicca ist wirklich, wirklich, ja, vielleicht sogar der Kernpunkt dieser, ja, dieser Erfahrung. Und es geht wirklich sehr viel um diese, also wenn wir wissen, alles ist vergänglich, dann wissen wir auch, dass wir, egal ob wir dann etwas als gut oder schlecht empfinden, wir trotzdem Dinge nicht festhalten können. Es geht also darum, das ist so für mich der zentrale Begriff, der vielleicht auch stehen geblieben ist in diesem Zusammenhang, und ich gehe gerne auch in der nächsten Folge da noch mal ein bisschen tiefer drauf ein, gleichmütiger zu werden, Gleichmut zu entwickeln gegenüber allem, was ist, was kommt und was geht. Sei es die Körperempfindung, sei es der Atem, sei es Gefühle, sei es Gedanken und was auch immer. Nichts bleibt für immer und alles ist flüchtig. Ja, super interessant, wie ich finde. Ich möchte noch ganz kurz etwas zu Herrn Goenka sagen, der mittlerweile auch verstorben ist. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig im Kopf. 2013 ist er verstorben, soweit ich weiß. Und er war kein Mönch, ganz wichtig auch noch, sondern ein Geschäftsmann. Ja, also ein Mann wie du und ich, nicht als Frauen, aber ihr wisst, wie ich meine, ein ganz herkömmlicher Mensch, der mitten im Leben stand. Und er hat damit einen sehr zugänglichen Ansatz geschaffen. Aber auch dazu, ja, wie ich das jetzt mit ein bisschen Abstand sehe, in meiner persönlichen Erfahrung dann noch ein bisschen mehr. Und die Kurse, ich hatte ja schon gesagt, es gibt sie weltweit und es sind über 200 Zentren, man spricht von 260 Zentren. Diese Kurse sind weltweit standardisiert über Audio- und Videoanleitungen von Goenka, also wo man ihn auch immer wieder sprechen hört und auch mit gewissen musikalischen Untermalungen, was ja, einfach auch dazu gehört, auch dazu dann im Persönlichen noch ein bisschen mehr. Und dieses 100% spendenbasierte finde ich auch ja, immer wieder wirklich erwähnenswert, nennt man entspricht übrigens dem buddhistischen Prinzip des Danas. Ja, also auch alle Lehrer und Helfer arbeiten ehrenamtlich, ne? Und die Technik, ja, um diese Technik auch wirklich rein und zugänglich zu halten und sie eben nicht zu verkommerzialisieren, sozusagen. Finde ich, es hat mich sehr, sehr berührt und berührt mich nach wie vor. Genau. Vielleicht noch etwas zu den Grundregeln. Das edle Schweigen, Noble Silence, hatte ich schon angesprochen, und kann sprechen, kann Kontakt zu anderen, kann Handy lesen, schreiben. Männer und Frauen sind getrennt. Das heißt, am ersten Tag bei der Einführung sieht man schon, dass es gibt zwei Speiseräume, es gibt unterschiedliche Gebäude, wo die Unterkünfte sind. Es sind Einzel- bis Fünf-Bettzimmer, wo man untergebracht ist. Und es ist tatsächlich so, dass die schon lebensälteren Menschen dann eher also ein Einzelzimmer haben mit einem eigenen kleinen Duschbad und wirklich ganz einfache Zimmer sind das aber absolut ausreichend. Und wie das dann tatsächlich aufgeteilt ist, wer in ein Zwei- und wer in ein Fünf-Bettzimmer kommt, oder in zwei bis drei und wer in ein Fünf-Bettzimmer kommt, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe es auch nicht nachgefragt, wie da die Verteilung ist. Ich Persönlich hatte nur eine Zimmernachbarin und auch dazu bei meinen persönlichen Erfahrungen mehr. Ja, aber das ist tatsächlich unterschiedlich. Und wichtig ist einfach auch diese Trennung von Männern und Frauen, weil man sich da vielleicht auch ein bisschen freier bewegen kann in allem. Genau, und es gibt einen ethischen Kodex sozusagen, den man einhält, auch während der Zeit des Vipassanas, wie zum Beispiel kein Töten, kein Lügen etc. Also es gibt ja noch ein paar mehr Ansätze, die eingefordert werden. Und auch die Erfahreneren, also die mehr als einen 10-Tage-Kurs, beziehungsweise die schon zum zweiten oder öfter da sind, bei denen ist es auch so, dass sie ab 17 Uhr, wo die letzte Mahlzeit stattfindet, für die Erstpraktizierenden, und das ist tatsächlich nur Obst und Tee, Wasser, Kaffee etc., die schon zum zweiten oder mehrfach da sind, die essen tatsächlich auch um 17 Uhr nichts mehr, sondern sie trinken nur noch. Also ja, auch das ist sehr, sehr einfach, aber auch das hat natürlich einen Zweck, ja, weil wir den Körper nicht mit Verdauen beschäftigen wollen, sondern ja, ihn auch möglichst reinhalten wollen und ja, diese Erfahrung vielleicht ein bisschen tiefer gehen zu lassen. Aber ja, auch dazu dann zu meinen persönlichen Erfahrungen mit dem Essen, wie ist das und wie schmeckt das und wie bekommt einem das auch in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr. Genau. Also nochmal technischer Ablauf. Tag 1 bis 3 ist Anapana, Fokus auf Atem, Konzentration schärfen sozusagen. Tag 4 bis 9 ist dann die eigentliche Vipassana-Meditation, systemisches durch den Körper gehen und beobachten von Empfindungen. Und es kommt dann noch on top dazu die liebende Güte-Meditation, Metta-Meditation für Integration und Abschluss dann die letzten beiden Tage, was ich ja auch erlebt habe. Es war mir gar nicht klar, bevor ich hin bin, dass Metta auch dazu kommt, aber es war tatsächlich nochmal eine interessante Abrundung des Ganzen. Ja, nochmal kurz zum Ansatz mit der Körperempfindung. Also dieses Erleben, alles, was wir erleben, zeigt sich als Körperempfindung, das hatte ich schon gesagt, und wir reagieren eben darauf, ne, Reizreaktion. Und oftmals ist es eben, was da im Zentrum auch steht, dass wir entweder reagieren mit Verlangen, also Craving, wir wollen mehr davon oder wir möchten dran festhalten, oder Ablehnung, also eine Aversion gegen etwas. Und genau das lernen wir eben mit dieser neutralen Beobachtung, diese automatische Reaktion zu entkoppeln und das Ziel Gleichmut, Equanimity nennt sich das im Englischen, Gleichmut zu entwickeln und die Auflösung tiefer mentaler Muster, im Buddhismus Sankharas genannt. Denn aber auch das würde jetzt zu tief führen, deswegen, man kann Dinge wissen vorher, aber ich glaube, letztendlich ist die Erfahrung das, und das sagt Goenka auch in seinen Vorträgen, es gibt auch immer einen Vortrag dann jeden Abend, entweder auf Englisch in der Originalsprache mit Video oder auch in anderen Sprachen dann als Audiovortrag, ja, diesen Gleichmut zu entwickeln und diese tiefen mentalen Muster, Sankharas mit der Zeit, durch dieses immer wieder gleichmütige Beobachten der Empfindungen nach oben kommen zu lassen und auch diese, ja, diese mit Gleichmut zu beobachten und sie gehen lassen zu können und sie sozusagen zu entwirren, zu entknoten und ihre tiefe Verwurzelung in unserem Sein aufzulösen. Das hat mich sehr, sehr berührt und sehr fasziniert. Und die typischen Effekte, habe ich eben schon gesagt, die sind einfach, man hat das Gefühl von mehr Klarheit, mehr Fokus, soll Stress reduzieren und diese Reaktivität eben. Und ja, vor allem auch die eigenen Muster tiefer verstehen, emotionale Stabilität auch herzustellen durch diese Entwicklung des Gleichmuts und vielmehr ein Gefühl von innerer Ruhe und vielleicht eine Art Reset. Aber ja, oder und es ist ein tiefer und teilweise ganz sicher auch herausfordernder innerer Prozess. Denn allein schon dieses Sitzen auch über so eine lange Zeit, über so viele Tage am Stück, und es sind nur in Anführungsstrichen 10, wie gesagt, es geht hoch bis 60, aber da kann man nicht mal eben so einsteigen, sondern natürlich ist die Voraussetzung, dass man eine kürzere Erfahrung vorher gemacht hat. Ja, da ist natürlich auch viel Raum für Prozesse, und viel Raum für es zwickt hier und es zwickt da und ich glaube, ich kann nicht mehr laufen und ich kann nicht mehr sitzen oder was auch immer. Aber es ist erstaunlich, kann ich in diesem Zusammenhang nur sagen, was der Körper doch auch in der Lage ist, da zu leisten. Und auch diese Feststellung ist etwas, wow, auf das ich definitiv, kann ich schon an der Stelle sagen, nicht verzichten möchte. Genau, jetzt überlege ich kurz, ob ich irgendetwas vergessen habe. Ja, vielleicht noch ganz kurz. Ich verlinke auch die Website der Möglichkeit in Deutschland Vipassana zu erleben unten in den Shownotes. Also schau dann auch gern auf die Website. Dhammadevara ist der, ja, ich nenne es jetzt mal der Anbieter oder die Basis. Und es gibt in Deutschland zwei Vipassana-Zentren und natürlich auch im angrenzenden Europa gibt es in anderen Ländern, die angrenzen, natürlich auch Vipassana-Zentren. Aber natürlich kann man seine Erfahrung auch in Thailand oder in Indien machen. Also weltweit, wie gesagt, 260 feste Zentren. Aber alle Infos, ja, dann über die entsprechende Website. Und es ist ein Bewerbungsverfahren und auf der Website sind dann auch alle 10 Tageskurse ausgeschrieben und man kann sich da bewerben. Und ganz kurzer Tipp von mir, wenn du diese Erfahrung selbst auch machen möchtest und du bewerbst dich, es ist ein bestimmter Tag, wo man dann sich bewerben kann schriftlich. Und sobald freigeschaltet ist, kannst du also deine Bewerbung da quasi eingeben, abschicken. Und das ist immer erst abends. Und es empfiehlt sich, also ich habe mich zwei oder was, dreimal, nee, ich glaube zweimal tatsächlich bewerben müssen, um dann einen Platz zu erhalten. Aber es ist auch immer mal so, dass was jemand vielleicht abspringt, auch kurzfristig, und dass du dann gegebenenfalls nachrücken kannst. So ist das Prozedere. Aber ja, es ist. Ja, es ist sehr fair gestaltet, würde ich jetzt mal sagen. Genau, ganz kurz für alle, die selbst Yoga unterrichten, so wie mich und vielleicht auch gegebenenfalls tiefer in Meditationen geschult sind und selbst Meditation unterrichten. Es ist tatsächlich für andere Techniken praktizierende nur einmal die Möglichkeit, an einem Vipassana-Kurs teilzunehmen. Mit Vorbehalt, ich habe mit der Lehrerin, die für die Frauen zuständig war, gesprochen, am Ende meines eigenen Vipassanas und sie sagte, wenn ich das Bedürfnis habe, noch einmal ins Vipassana zu kommen und ich trotzdem selbst weiter Meditation unterrichte, wird das im Einzelfall entschieden, ob ich nochmal teilnehmen darf oder nicht. Genau. Alles andere, wie ich jetzt praktiziere, ob ich was verändert habe und so weiter, wirst du auf jeden Fall in der nächsten Folge erfahren. Ich hoffe, ich habe soweit alle Fakten mal zusammenführen können, die jetzt vielleicht fürs Erste für dich interessant sein könnten, wenn irgendetwas fehlen sollte ja, für dich zur Lokalität und so weiter. Darüber habe ich jetzt nicht viel gesagt, weil diese Infos findest du auch auf der Website vom Vipassana-Zentrum, wo ich war. Ich war, wie gesagt, im Vogtland, in Triebel, wunderschöne Natur, dort drumherum das Gelände groß und wunderschön, auf dem man sich ja auch ausschließlich bewegt. Das heißt, man verlässt auch nicht das Gelände in diesen 10 Tagen, was auch sehr sinnvoll ist. Dazu in meiner eigenen Erfahrung dann mehr, warum machen die Regeln Sinn oder nicht. Aber ja, alle anderen Infos, die das Vipassana selber betreffen und die du bekommst, auch über meine Podcast-Folge hinaus, die findest du verlinkt in den Shownotes über die entsprechende Website. Ich freue mich, dass du hier bist, dass du diese Folge gehört hast. Teile sie gern mit Menschen, für die das interessant sein könnte. Und ich freue mich ganz besonders, dann von meinen eigenen Erfahrungen noch berichten zu können im zweiten Teil dieser Reihe. Genau. Ach, noch kurz vielleicht, ganz wichtig, es ist eine sehr intensive und manchmal auch sehr unbequeme Arbeit mit dir selbst. Das habe ich schon gesagt. Und genau deshalb sage ich dir, wie sich diese 10 Tage wirklich angefühlt haben, wo ich vielleicht an meine Grenzen gekommen bin, was so überraschend schwer war und was ich niemals erwartet hätte. Deswegen hör unbedingt auch in die neue Folge rein und ja, verpasst die auf gar keinen Fall. Alles Liebe, bis zur neuen Folge morgen und ja, ich freue mich, dass du da warst.